Seid gegrüßt, Freunde der gepflegten Cardgame-Unterhaltung. Wir begrüßen euch herzlich zur 16. Ausgabe des ETCG-Audio-Podcasts. Heute haben wir als Hauptthema ein kleines Resümee der deutschen Meisterschaft. Wie gewohnt werde ich das nicht alleine moderieren, daher begrüße ich heute an meiner Seite den GAM, Tobias.
Hallo!
Den Video Day, Daniel.
Guten Abend!
Und den German Nationals Vizemeister, den Burak, aka Yami Burak. So.
Hallo!
Das waren doch mal geile Nationals, würde ich mal so sagen. Der Daniel und auch der GAM waren im Rahmen der Nationals als Judges tätig. Der Daniel ein bisschen mehr, der Tobias ein bisschen weniger. Und wir werden heute mal ein bisschen über ihre Arbeit reden. Dann fangen wir doch mal beim Daniel an. Was waren deine hauptsächlichen Funktionen und was war besonders nervig oder auch besonders erfreulich, was du so erlebt hast?
Ja, also ich war der Head Judge des Turniers. Das bedeutet vor allen Dingen, dass ich in Regelfragen die letzte Instanz bin. Weil oft ist es ja so, dass es zu sehr schweren Regelsituationen kommt oder eben einfach der Spieler der Meinung ist, die Regelentscheidung des eben getroffenen Judges ist nicht korrekt. Somit hat ja jeder Spieler immer die Möglichkeit zu appealen. Das bedeutet, dass dann der Head Judge dazukommt, sich die Situation anschaut und dann eben nach Beratung oder eben auch nicht irgendwann eine finale Entscheidung trifft. Weil ein Turnier muss auch irgendwann weitergehen und somit ist das dann meine Aufgabe gewesen. Und natürlich muss ich auch dafür sorgen, dass das Turnier, also ich bin im Prinzip hauptverantwortlich, dass das Turnier auch läuft. Das heißt, ich muss schauen, dass alle Judges ihre Arbeit machen, habe dazu natürlich auch die Unterstützung der Teamleader immer dabei, aber am Ende muss ich dafür sorgen, dass alle das machen, was sie machen sollen.
Und war das für dich ziemlich stressig oder ging es eher ziemlich gelassen ab?
Also aufgrund der doch sehr hohen Spielerzahl, was mich natürlich sehr gefreut hat, war es auch mit viel Stress verbunden. Aber das weiß man ja vorher und der Stress gehört irgendwie dazu. Man hat es jetzt auch schon mehrmals gemacht, mal damals auf dem Turnier gewesen, dort auf dem Turnier mitgeholfen. Und auch wenn es stressig ist, macht es wieder jedes Mal sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Also war ein wunderschönes Wochenende, auch wenn man eben gerade durch diese Probleme mit dem Druck der Pairings, das war zwar nicht so optimal, aber es hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass ich das Turnier als schlecht empfunden habe. Also man denkt zwar dran, wenn man zurückdenkt, aber es war nicht der Rede wert, dass ich das jetzt so groß noch wiederholen müsste dann. Das war blöd.
Eben hast du ja das Thema Appealen erwähnt. Haben die Spieler inzwischen gelernt, öfters mal zu appealen? Oder nehmen die meisten Entscheidungen der normalen Judges einfach so hin?
Ich glaube, da hat sich nicht viel geändert. Wir haben ja dieses Jahr auf der deutschen Meisterschaft auch erstmals wie auf der YCS auch einen Assistant Head Judge gehabt, weil wir wussten, wir haben schon damit gerechnet, dass ungefähr so 700, 800 Spieler auf jeden Fall kommen werden. Und gerade wenn man bei einem Appeal ist, wo es eben nicht um eine reine Regelfragenentscheidung geht, sondern vielmehr darum, um das Player Management. Also der Spieler sagt das, der Spieler sagt dies, dann nimmt das mitunter so viel Zeit in Anspruch, dass die ganzen anderen Appeals warten müssten. Und da man ja jedem extra Zeit geben muss für so viel Zeit, wie verbraucht wurde, wurde das die Turniere immer sehr künstlich in die Länge ziehen. Deswegen hatten wir diesmal sozusagen zwei Head Judges und konnten die Appeals so gleichmäßig bearbeiten. Und ich fand es auch sehr schnell. Wir hatten keine großen Wartezeiten. Und im Ganzen gesehen, glaube ich, anhand der, wie so groß wie die Spielerzahl waren, hatten wir viel weniger Appeals als auf der YCS in Bochum. Und da waren es ja auch bis 200 Spieler mehr, sage ich mal.
Tobias, du warst ja hauptsächlich auf dem Floor unterwegs. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht und warst du im Großen und Ganzen mit den German Nationals zufrieden?
Ich war sehr zufrieden. Das war ja mein erstes Event, also mein erstes Major-Event als Judge. Ich judge zwar schon eine gefühlte Ewigkeit, aber wie gesagt, auf einem Turnier der Größenordnung war ich halt noch nicht im Einsatz. Insofern war es halt was Besonderes für mich, wirkte aber trotzdem schon recht vertraut, aber es hat natürlich viel Spaß gemacht, wie jedes Turnier dieser Größenordnung, vor allem wegen den vielen Leuten im Staff-Team, die man gerne immer wieder trifft.
Gab es ein besonderes Highlight, an das du dich so gerne zurückerinnerst?
Also, besonderes Highlight, ja, vor der ersten Runde war halt die Aufregung doch relativ groß. Wie gesagt, man geht das erstmal als Floor-Judge raus, halt in einem Major-Event. Es hat sich dann aber relativ schnell gelegt, weil man hat gar keine Zeit, aufgeregt zu sein, weil man doch bei so vielen Leuten, die man in seiner Zone betreut, eigentlich arg im Stress ist die ganze Zeit. Und als anderes Highlight, ich fand die Atmosphäre, besonders beim Finalspiel zum Ende hin, ziemlich toll, muss ich sagen. Und insgesamt halt die ganze Anspannung, die von einem runterfällt, wenn so ein Turnier dann erfolgreich beendet ist, das ist immer toll.
Ja, wo wir gerade von Finalspiel reden, haben wir ja einen der Teilnehmer des Finalspiels an unserer Seite, und zwar den Burak. Burak, wie sind die Nationals bei dir so angekommen?
Also eigentlich ganz okay. Nur eben, dass so viele teilgenommen haben, das war eben ein bisschen schlecht, weil die ganzen Wartezeiten zwischen den Runden und dann gab es irgendwie kaum Platz, so keine Ahnung.
Ich denke mal, keiner hat mit diesen Massen von Spielern gerechnet. Aber du bist ja ganz stark durchgelaufen und hast dir quasi auch den Titel des Siegers der Herzen mit deinem Kuribu-Move gesichert. Wie war das Gefühl, im Finale zu stehen?
Eigentlich wie fast jedes normales Duell so irgendwie, keine Ahnung. Aber nach Kuribo war die Atmosphäre ganz anders, keine Ahnung. Also, wie soll ich das sagen?
Ich fand das aber auch sehr lustig. Also ich habe mir das Spiel ja nicht, ich stand da nicht direkt am Tisch, sondern etwas abseits und habe somit auch auf die Leinwand nach oben geschaut, weil ich so das Spiel besser verfolgen konnte. Und als dann der Kuribu geworfen wurde, hatten wir uns erstmal alles so angeschaut, wie, ist das jetzt Kuribu gewesen? Weil man hat ja die Bildqualität, ist ja nicht die allerbeste gewesen, wenn man genau davor steht. Hat man erst so überlegt, wieso spielt denn überhaupt jemand Kuribu? Das war schon sehr lustig auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Es gingen ja wirklich Standing Ovations durch die Halle und die Halle tobte wirklich bei dem Move.
Ja.
So, jetzt habe ich mal eine Aufgabe für meine Gastmoderatoren. Ihr dürft dem guten Burak eine Frage stellen.
Okay, Burak, was sich ja viele immer fragen nach einem Finalspiel, wenn du an das Spiel zurückdenkst oder es nochmal durchliest in der Coverage, würdest du das genau nochmal so spielen, wie du gespielt hast, oder hast du dir gemerkt, dass du doch große strategische Fehler gemacht hast oder allgemein auch wirkliche Spielfehler dabei hattest? Das interessiert mich halt.
Also, weil im letzten Spiel, also die ersten beiden Spiele habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht. Da hat der Effektwähler eben das Spiel entschieden, bei ihm. Beim dritten Spiel, ja, vielleicht mit Zwangs-Eva, da hätte ich vielleicht doch was anderes wählen sollen, also den Tuner. Weil ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass er sofort Warning hat, weil er nicht eher so defensiv ist, sondern eher aggressives Deck hatte. Und ja, dann habe ich eben meinen Ray auf die Hand genommen, damit ich noch den Tuner überrennen und so plus machen kann und ihm nicht dabei helfen, noch für sein Level 7er den Maschiner noch abwerfen kann. Also so würde ich das sonst auch spielen, ja. Also nur den Eva auf den Empfänger.
Also kann man sagen, im Endeffekt war es wieder ein kleiner Zug, der entschieden hat, wie das Spiel ausgeht im Endeffekt.
Ja, also man weiß ja nicht, wie der Gegner sonst danach gezogen hat und so. Also wenn er Reborn hatte, dann war das auch egal. Ich hatte nur 5 Monster-Startern und Evakuierung. Und die Monster konnte ich nicht mal specialen, also waren alles nur Set oder Normal-Summon-Monster.
Okay, dann an der Stelle muss ich noch einfach sagen, wenn man eben, sag mal, richtig spielt und alles gibt, was das Deck halt hermacht und trotzdem der andere gewinnt, da kann man sich ja wenigstens beruhigt zurücklehnen und sagen, ich habe halt das Beste gemacht, was ich konnte. Er hatte halt das bessere Deck, die bessere Starthand, war ruhiger gewesen. Es liegt halt nicht an einem selber. Damit kann man ja gut leben. Und ich sage mal, der zweite Platz der deutschen Meisterschaft ist ja auch ordentlich und die Preise haben sich ja nicht wirklich unterschieden, so groß.
Ja, die Preise waren mir egal.
Ach so, was wie jetzt?
Ja, ich wollte nur eben deutscher Meister werden, mehr nicht.
Ach, mehr nicht. Der hat sich nicht so große Anforderungen an dich gestellt.
Ja, natürlich doch, aber die Preise waren halt egal.
Also meine Frage ist durch.
So, dann kommt jetzt die Frage von Tobias.
Ja, es wurde ja zwar schon angesprochen, insofern habt ihr mir meine Frage ein bisschen kaputt gemacht, aber ich frage trotzdem. Der Kuribo, war das nur ein Gimmick jetzt in deinem Side-Deck, wie das schon andere Leute bei großen Turnieren gemacht haben, wie zum Beispiel einfach mal einen Exodia-Kopf reinnehmen, oder hast du den wirklich strategisch bewusst reingenommen ins Side-Deck?
Also es war nicht wirklich strategisch, sondern weil ich an der Karte so hänge, so gesehen, von
Okay,
damals.
das hatte ich mir schon fast gedacht.
Ja, und deswegen, der ist eigentlich in meinem Side. Egal was.
Okay.
Dann werde ich mir jetzt auch mal das Recht nehmen und auch eine Frage stellen. Und zwar, was ist mit dem Preiskartenset geworden? Ist es noch in deinem Besitz oder hat es schon den Besitzer gewechselt?
Also, bis heute war es in meinem Besitz, aber dann habe ich es doch weggegeben.
War der Erlös zufriedenstellend?
Ja, denk schon.
So, dann wollen wir auch mal direkt zum nächsten Thema kommen. Im Forum gab es teils gute Kritiken und teils schlechte Kritiken, wobei die schlechten leicht überwiegen. Könnt ihr das nachvollziehen? Daher frage ich einfach mal, was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht?
Also ich kann das absolut nachvollziehen, weil Das ist halt die Yugi-Community, ne? Meckern macht sich immer viel, viel besser als loben. Ich muss aber sagen, als Spieler hat man immer relativ wenig Einblick, sag ich mal jetzt, in die ganze Organisation und das. Und wenn dann halt was nicht läuft, ist klar, dann schimpft man halt. Habe ich in der Zeit, wo ich noch mehr Spieler war, auch so gemacht. Und die Verzögerung war nun mal da am Samstag. Die war halt, glaube ich, eine anderthalb Stunde oder länger. Und das geht dann natürlich allen ziemlich auf die Nerven. Das ging ja nicht nur den Spielern auf die Nerven, sondern auch uns, weil im Endeffekt konnte ja niemand was dafür. Wie mittlerweile, denke ich mal, allen bekannt ist, war das ein Softwareproblem im KTS, weswegen die Pairings nicht fertig ausgedruckt werden konnten. Und ja, wie gesagt, da kann keiner was, aber es ist halt wirklich nervig. Das wäre auch zugleich das, was mir halt, also was ich am negativsten an dem Turnier fand. Diese große Verzögerung, weil es hat wirklich, also das ist schon allen unendlich auf die Nerven gegangen, aber wie gesagt, man kann es nicht ändern.
Wenn ich richtig informiert bin, hat sich ja auch euer Drucker verabschiedet während den Vorrunden.
Das ist falsch. Der Drucker war, wie gesagt, völlig in Ordnung.
Da kann ich ja vielleicht etwas mehr dazu sagen, weil ich ja direkt hinter dem Admin immer stand, beziehungsweise ihm ja schon auf der Schulter saß. Und zwar lag es, wie gesagt, wirklich, muss irgendwo ein Softwareproblem vorgelegen haben und wahrscheinlich wirklich ein KTS. Man hat jetzt versucht, auch nochmal im Büro von Amigo die genaue Szene nachzustellen. Man hat alle Drucker angeschlossen, man hat die Pairings wieder geladen. Es gab immer mal Verzögerungen, aber dieser große Bug kam jetzt nicht nochmal so vor, obwohl das ja auch die gleichen Laptops waren. Wie gesagt, wir hatten ja auch einen IT-Mann direkt vor Ort mit. Der hat sich das immer gleich angeschaut und hat versucht, das schnellstmöglich zu lösen. Im Endeffekt war das aber wirklich irgendwo ein Problem, was man einfach nicht so beseitigen konnte. Man hat ja dann die Lösung gefunden, da wir noch einen, ich sage jetzt mal, neutralen Laptop dabei hatten, wo eben nur das Betriebssystem drauf war und hat eben die Druckaufträge an dem einen Laptop, wo KTS installiert ist, ausgegeben und hat sie dann via USB-Stick auf dem anderen Laptop eingespielt und da ausgedruckt. Weil auch das Wechseln des Druckers, das Wechseln der Laptops hat nichts gebracht, weil ja auch auf allen Laptops KTS drauf ist, weil man das ja braucht natürlich. Und es brachte nichts zu einem Erfolg. Das war eben das, was eben so komisch auch daran war. Vor allen Dingen da auch 2 Wochen zuvor die österreichische Meisterschaft war, da hat alles noch funktioniert. Und eine Woche zuvor war halt Pokémon, da waren die Drucker ja auch im Einsatz. Aber es lag definitiv nicht an den Druckern, weil der hat ja zwischendurch auch schnell gedruckt wieder. Ich denke einfach mal, dass es an den Spielerzahlen lag, dass das KTS, welches da auch geupdatet wird, da irgendwo ein Problem damit hatte. Und das war dann eben schon das Ganze. Und es hat uns im Endeffekt eine ganze Runde gekostet, mit Overtime und allem drum und dran.
Wo du jetzt gerade schon so schön am Plaudern bist, was fandest du denn gut, beziehungsweise was fandest du schlecht?
Also als sehr gut empfand ich das hübsche Runner-Team mit den gelben T-Shirts. Ich glaube, das wird ja wohl jedem aufgefallen sein. Das war mal eine willkommene Abwechslung, sage ich mal. Weil wir waren eben.
Das ist niemandem aufgefallen, Daniel. Es gab nur immer ein mächtiges, wenn ich mal einen Zettel entgegengenommen habe und nicht so eine Runnerin in Gelb. Habe ich schon immer nachgefragt, was bist enttäuscht, weil jetzt Kind von den Mädels den Zettel entgegengenommen hat? Ja, eigentlich schon.
Ja, das hat, denke ich mal, viele gefreut. Nein, waren ja auch hübsche Mädchen, kann man ja wirklich mal so sagen. Oder hübsche junge Frauen, sagt man ja mittlerweile eigentlich auch. Ja, das fand ich zum Beispiel sehr schön. War natürlich als kleiner Gag jetzt gemeint, aber das war, hat die Stimmung auch aufgelockert. Ja, vor allen Dingen meine, genau. Ich habe da so ein schönes Foto bekommen, wo ich mit allem drauf bin. Das ist aber leider nicht veröffentlicht worden, glaube ich jedenfalls.
Und du guckst auf dem Foto wie ein Zuhälter.
Ja, das hat aber andere Gründe.
Das ist angeboren.
Ja, genau. Ansonsten fand ich natürlich die Teilnehmerzahl top. Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass doch so viele gekommen sind. Ich selbst hatte immer gesagt, es kommen 800 auf jeden Fall, denke ich mal. Ich hoffe mal, dass wir eine 1000-Marke kratzen könnten. Und dass wir dann doch so überschritten haben, fand ich doch sehr schön, dass doch so viele Leute noch den Weg gefunden haben nach Kassel. Es war ja auch alles andere. Wie gesagt, wäre das jetzt mit dem Problem mit dem Pairings nicht gewesen, wäre das auch alles flotter gelaufen. Aber man muss aber auch sagen, dass auf so einem großen Turnier die Zeit nach der Overtime in der Regel genauso lange ist, das heißt 40 Minuten. Das liegt an so vielen kleinen Faktoren, die man eben erst sieht, wenn man selbst mal damit zu tun hatte. Das liegt jetzt nicht wirklich mal an uns. Das sag mal, kurz vor Ende der Rundenzeit kommen ja auch die ganzen Ergebnisse im Prinzip erst rein. Also es kommt zwar zu 10-15% vorher, aber der Großteil kommt ja wirklich kurz vor Zeitende. Und dann muss natürlich ein Admin da ungefähr 500 Ergebnisse eintragen. Das dauert natürlich etwas Zeit. Und natürlich an die Leute, die auch extra Zeit hatten und dann ihre 3 Runden, ihre Züge noch beenden müssten. Und dann muss man die Leute ausrufen, weil die Ergebniszettel nicht da sind. Man möchte eigentlich einfach allen ein Doppel-Game-Loss geben, weil das bringt es ja im Prinzip auch nicht, weil man dann die Leuten ja ihre DM versaut. Und es gibt dann noch die Liste, die sich dann, wo die Leute sich eintragen, die dann doch aus dem Turnier droppen wollten, aber zu dem Zeitpunkt, als sie den Ergebniszettel ausgefüllt hatten, das noch nicht wussten. Das ist alles so.
Die meiste Overtime kommt aber einfach schlicht und ergreifend daher, weil die Leute im Timeout echt oftmals wirklich, also es gibt da wirklich Leute, die sitzen da nochmal 20 Minuten im Timeout. Das sind auch Leute, die nicht unbedingt Overtime hatten, muss man ja echt mal dazu sagen. Aber um davon jetzt mal wegzukommen, ich hatte schon vorab mit um die 1100 Leute gerechnet.
Wir haben ja auch intern wieder ein Ratespiel gemacht, ein Tippspiel, mit wie vielen Teilnehmern wir das rechnen. Und der Felix Mazanke heißt der richtige Nachname, ja, glaube ich. Hat ja genau.
Das Sintoras.
Sintoras, genau. Hat ja genau 1062 Spieler getippt. Und hat dafür auch einen kleinen internen Preis bekommen und hat sich halt gefreut.
Ja.
So, last but not least, Burak. Was waren deine Highlights? Was waren deine, ja, Abneigungen am Turnier?
Naja, also ich finde, da haben die Jets eigentlich alles richtig gemacht, so mit Zeit und so. Weil da ging es ja nicht anders, ne? Bei so vielen Leuten. Aber schlecht war eben, wie gesagt, die Teilnehmeranzahl. Das waren zu viele einfach. Und Highlights, naja, weiß nicht, eigentlich, wie jedes Duell war eigentlich ziemlich knapp und so. Hat auch Spaß gemacht.
Wie standest du denn nach den Vorrunden?
6-2.
6-2.
Ja.
Und nach Tag 1, 6-0 oder wie?
Tag 1, nein. Tag 1 ist, glaube ich, nein, ich stand zu 2, Tag 1.
Ach, da standst du schon zu 2, ach so.
Jo. Bin als 58. glaube ich in die Tops.
Ui.
Ja, es lebt nicht so gut.
Wie kommt es eigentlich bei den Spielern an, Top 64 zu spielen, bei so einem großen Event? Ist das schon zu viel oder sagt man lieber ein, zwei Vorrunden mehr und nur Top 32? Wie ist ja eigentlich deine Sicht?
Also, ich würde sagen, Top 64 ist ziemlich cool dann, ja. Also Top 32 ist, glaube ich, bei 1000 Leuten sogar zu wenig.
Das empfiehlt sich nämlich auch.
Man muss ja auch dazu sagen, hätten wir Top 32 nur gespielt, wären, glaube ich, beide Finalisten gar nicht mit reingekommen, oder? Ich glaube, ihr wart beide hinter Platz 32, wo ich geguckt hatte, bei den Standings.
Ja, glaub ja. Also ich auf jeden Fall.
Aber um nochmal, nicht, dass wir jetzt halt die hohe Teilnehmerzahl verteufeln. Ich meine, ich denke mal, das ist, an sich ist es ja für alle Beteiligten toller, je mehr Teilnehmer es sind. Sowohl für den Veranstalter, weil er dann vorweisen kann, dass halt das Turnier sehr erfolgreich war, als auch für die Spieler, weil es macht ja viel mehr her, wenn du jetzt sagen kannst, hey, ich bin bei einem 1062-Mann-Event zweiter Platz geworden, als, was weiß ich, ich bin jetzt bei einem 600-Mann-Event zweiter Platz geworden. Das macht ja doch nochmal um einiges mehr her. Und es muss ja nicht so sein, dass solche großen Verzögerungen entstehen, nur weil es mehr Leute sind. Wir arbeiten ja ständig daran, die ganzen Abläufe noch zu maximieren, das Beste rauszuholen. Und ich sag mal, es liegt ja auch immer, viele Verzögerungen liegen ja mit an den Spielern, dass bei der Anmeldung irgendwie nicht zügig das Ganze gemacht wird. Ich denke mal, da wird sich noch einiges verbessern in Zukunft, oder Daniel?
Ja, spätestens, wenn wir nicht mehr auf Zettel und Stift angewiesen sind, sondern mit Hologrammen arbeiten.
Oh. Traumtänzer.
Ja, nein. Wie gesagt, also die Teilnehmerzahl ist top. Ich habe mich da gefreut und ich würde mich auch freuen, wenn wir weiterhin so tolle Turniere haben, vor allem in dieser Größenordnung, weil es ist halt immer ein besonderes Erlebnis. Und natürlich haben wir jetzt auch durch diesen immer einen Notplan in Hinterhand, dass man das nicht so lange rausbekommen muss, wie man jetzt am besten halt was schnell ausdrückt, wenn nichts funktioniert. Also Wir haben uns da viel draus gelernt, haben auch einen Drucker noch beerdigt, glaube ich sogar.
Ja, wir schicken einfach immer Hardy vor und lassen denen einfach die Rundenzahl kürzen.
Genau. Oder wir lesen ab sofort alle Pairings einfach vor.
Das machen dann auch die Damen in Gelb.
Genau.
Alle gleichzeitig und ja, viel Spaß.
Ja, den Damen hört man ja wenigstens zu.
Dann sollten wir aber die Turniere dann an einem Freitag starten, weil wir dann definitiv einen Zusatztag brauchen werden. Ja, ich war ja selbst als Spieler unterwegs, bin am Tag 1 mit 4-2 auch recht zufriedenstellend gelaufen. Was mein persönliches Highlight war, wo ich auch gleich eine kleine Anekdote zu bringen kann, ist, dass dieses Jahr enorm viele verlorene Sachen wieder abgegeben wurden. Also das habe ich bisher so auf einem Major-Event bisher noch nicht erlebt.
Das hätte ich auf jeden Fall nachher auch noch erwähnt, weil ich ja im Prinzip auf der Bühne stand und eben alle, die was finden und was suchen, ja nach vorne auf die Bühne kommen. Und wir natürlich den Admin nicht belasten wollen, deswegen habe ich vieles von den Sachen selbst angenommen und eben ausgegeben und war auch erstaunt, da zum einen ganz viele Leute wirklich was verloren haben. Das hat ja schon, man hat ja wirklich alles verloren. Es waren ja auch Portemonnaies dabei, Schlüssel, wirklich alles.
Klemmbretter.
Nein, wirklich viel, wirklich viel verloren, wo man dann immer denkt, Mensch, Jungs, passt doch mal auf euer Zeug auf. Und dann kamen aber auch wirklich sehr viele, die wirklich alles nach vorne gebracht haben. Spätestens wenn ich dann sehe, dass Leute Portemonnaies nach vorne bringen, denke ich immer, wow, super Typ, das ist schon Wahnsinn. Das ist, was heißt Wahnsinn? Aber man muss halt sagen, viele würden es einstecken und einfach behalten. Das ist halt so. Und da bin ich immer so, freue ich mich, wenn da Leute nach vorne kommen und wirklich alles abgeben, was sie finden. Und umso erleichtert dann auch die Gesichter, wenn die Leute nach vorne kommen, irgendwas suchen, schon halb aufgelöst sind, total nervös und schon, ja, einfach nicht mehr wissen, was sie sagen sollen. Und ich ihnen dann das aus der Kiste geben kann und man sie einfach nur sieht, wie sie sich freuen.
Ja, das ist ja auch die kleine Anekdote, die ich anmerken will. Wir gehen jetzt mal zurück zur DM. Tag 1, es war ein etwas schöner Tag. Ich komme nach Runde 3 zu Wizzy und so weiter, rede mit ihnen und erkläre so, ja, drittes Tengu-Plan geplättet, wunderbarer Tag, so und so. Wizzy wollte dann mal meinen Deckaufbau sehen. Ich greife in meinen Rucksack und, ho, da fehlt doch etwas. Ja, so lustig wie ich war und so geflasht wie ich war, habe ich natürlich mein Deck am Tisch stehen lassen. Mein Tischnachbar hat jedoch relativ schnell geschaltet, das Deck sofort einkassiert und es vorne abgegeben. Den habe ich dann im Laufe des Turniers auch wieder getroffen, habe mich herzlich bei ihm bedankt und habe ihm dann was ausgegeben. Also an dem Tag war ich schon kurz davor, irgendwen auf dem Turnier zu ermorden, um meinen Frust loszuwerden. Aber es hat ja doch noch ein gutes Ende genommen und ich konnte das Deck auch vorne bei der netten Dame...
Meinst du jetzt Daniel?
Dann würde ich sagen, alte Frau. Nein, bei der netten Dame. bei der netten Dame konnte ich es identifizieren und hab's dann 1:1 auch wiederbekommen. Also, wenn sich die Person erinnern sollte, sie sei nochmal herzlich gegrüßt. Ich konnte mir leider den Namen nicht merken. Was mir persönlich sauer aufgestoßen hat, und da möchte ich auch an dieser Stelle Pitpat grüßen, der mich nochmal darauf hingewiesen hat, dass man dieses mal erwähnen sollte, ist, dass die Draw-Regelung ziemlich stark abused wurde, beziehungsweise, wenn man es jetzt übersetzt, ausgenutzt wurde. So wie ich es mitbekommen habe, wurde in den letzteren Runden das so manipuliert, dass die Leute quasi sicher sich abgesprochen haben und somit quasi ohne Probleme Tag 2 erreichen konnten. Ist euch das zufällig auch aufgefallen und wenn ja, wie könnte man das verhindern?
Also mir ist es jetzt nicht aufgefallen, aber findest du das jetzt wirklich schlimm? Also ich kann ja jetzt ja nur mal sagen, bei anderen Spielen wie Magic zum Beispiel gibt es ja sowieso den Draw generell, egal wie groß das Turnier ist. Dort gibt es ja auch nicht das Ergebnis, was weiß ich, Sieg-Niederlage, sondern halt 1-0, 1-1, 2-1, 2-0. Und dort ist es gang und gäbe, dass in den letzten Runden die Leute an den ersten Tischen sich einfach ein friedliches Handshake geben und das Draw ankreuzen. Also wenn das im beiderseitigen Einvernehmen geschieht, finde ich das überhaupt nicht verwerflich. Verwerflich wird es erst dann, wenn Bestechung im Spiel ist.
Ja, aber ist es nicht schon so eine gemeine Spielmanipulation, wenn man quasi Leuten, die ein bisschen bangen müssen, ob sie jetzt noch da reinkommen, quasi die Chance damit nimmt?
Also ich finde gar nicht. Ich finde, wenn du so gut gegangen bist, dass du das mit einem Draw dann absichern kannst und halt, was weiß ich, auch oder du stehst ein bisschen besser, kann ja passieren durch Tiebreak, als dein Gegner, mit dem du den Draw dann machen kannst und den damit sicher reinbringst, finde ich das überhaupt nicht verwerflich.
Ja, also ich kenne einige Leute, die durch diese Regelung quasi den Tag 2 leider nicht erreichen konnten und die dadurch natürlich jetzt ein bisschen verärgert sind. Das kann ich aber auch nachvollziehen.
Irgendjemanden trifft es immer noch.
Also ich persönlich kenne das zwar nicht vom Spiel her, aber ich weiß, dass es immer Magic so geht, das was der Gam gerade angesprochen hat. Bin aber selbst kein Fan davon. Also es mag zwar legal sein bei dem Spiel, aber und es ist ja auch bei Yugi so, dass man oder nein, doch sich gar nicht absprechen. Aber ich mag das auch nicht, wenn die Leute ein Spiel entscheiden, indem sie vorher sagen, wer von beiden gewinnt. Das hat mir noch nie gefallen. Ich habe das nie verstanden, weil man ja im Prinzip dann weiß, man kann sich die letzten, weiß nicht, zwei Vorrunden im Prinzip schenken. Und aber ich denke mal, ein Grund, dass die Änderung der Timeout-Regelung war, ist eben, dass man die Overtime etwas verkürzen wollte. Mal, ich denke mal, wenn wir jetzt auf dem Turnier nach den alten Timeout-Regeln gespielt hätten, hätten wir nicht 40, 50 Minuten Overtime gehabt nach einer Runde, dann wären locker eine Stunde und 30 Minuten angelangt oder so. Das ist eben das große Problem. Gerade wenn man so viele Spieler hat, fällt es unheimlich ins Gewicht, wenn man dann eventuell noch auf zwei Tische wartet und kann ja nichts machen. Man kann ja nicht sagen, ihr dürft jetzt nicht defensiv spielen, sondern man ist dann eben aufgeschmissen und muss warten, bis die sie ihr Spiel beendet haben. Und deswegen wurde es beendet. Hatte den Vorteil, dass die Turniere etwas schneller verlaufen und natürlich den Nachteil, dass halt der Faktor Mensch das wieder anfängt auszunutzen. Das ist es vor allem klar. Wir selbst können da natürlich nichts dran ändern, dass wir jetzt sagen, wir machen das so oder so, weil wir haben ja auch unsere Vorgaben, wie die Turniere abzulaufen haben. Wir können halt nur unser Feedback geben, auch an Konami, dass man sich da was Schönes einfallen lässt. Vielleicht könnte man ja sagen, die letzte Vorrunde, da gibt's das nach alter Timeout-Regelung oder so. Da muss man halt sehen, was die Zeit bringt oder was halt die Offiziellen sagen, weil wir werden ja nicht das einzige Turnier sein auf der Welt, wo das eben passiert. Oder beziehungsweise werden die das auch vorher gewusst haben und sich gedacht haben, die werden sich ja irgendwas dabei gedacht haben, das trotzdem gemacht zu haben.
Naja, unentschieden, mit Absicht, weiß nicht, ob das so schlimm ist es nicht, glaube ich, aber naja, und dagegen kann man auch nichts machen, weil wenn man die Regeln wieder ändert, dann gibt es auch wieder irgendwas auszunutzen, immer wieder.
Ich finde, es hat halt auch was echt Versöhnliches, wenn man, sag ich mal, jetzt in der letzten Vorrunde und man weiß halt damit, dass beide sicher drin sind, seinen Gegner einfach einen Handshake geben kann.
Ja, aber dann man gewinnt ja eben das Spiel nicht, weil man das Spiel gewinnt, sondern weil man sich darauf einigt.
Es geht ja nicht darum, dass jemand gewinnt, sondern dass eben keiner gewinnt, dass man sich auf ein Unentschieden einigt.
Ja gut, ja okay, aber man soll ja unentschieden nur rauskommen, wenn man wirklich unentschieden spielt und nicht, wenn man sagt, beide unentschieden, da kriegen wir halt beide einen Punkt oder und kommen halt beide in die Tops. Das ist man ja einfach nur so reingekommen, ohne dass man halt wirklich gespielt hat.
Ja, aber solange das in den Policies nicht beschrieben ist, ist es vollkommen probat, das so zu machen.
Ja gut, da sage ich wieder, man kann ja nicht alles in die Policies reinschreiben. Hm. Ich meine,
ja, das wäre aber.
Ich finde ja, Absprachen ist halt allgemein verboten. Ist auch halt, steht es wahrscheinlich noch nicht genauso drin, dass man sich nicht auf einen Unentschieden einigen darf. Wird jetzt wahrscheinlich wieder mal kommen, dass man halt sagt, Jugendspieler, du darfst dich nicht auf einen Unentschieden einigen. Obwohl es ja.
Trotzdem kannst du es nicht kontrollieren.
Kontrollieren kann man es nicht. Man kann dagegen vorgehen, man kann versuchen, es einzudämmen, aber man wird das niemals vollkommen ausschlagen.
Das wäre auch, ehrlich gesagt, total affig. Dann könntest du damit anfangen, noch irgendwie befreundeten Spielern zu verbieten, dass, was weiß ich, der eine den anderen gewinnen lässt, weil er sowieso keine Chance mehr auf Tops hat und der andere aber vielleicht schon. Also, das ist ja, also ich find's Quatsch.
Aber ich sage immer, Spiele sollten per Spielen entschieden werden. Aber wie gesagt, da teilen sich die Meinungen und ich kann mit beiden leben, aber man sollte eben versuchen, das dann irgendwie einzudämmen oder eben da eine Regel vorzuschieben, es den Leuten schwerer zu machen. Das auf jeden Fall. Und da werden wir sehen, was die Zeit bringt.
Naja, Manipulationen sind ja schon immer ein Laster bei Yu-Gi-Oh! Gewesen. Ein anderes Laster, was Yu-Gi-Oh! Auch noch belastet, sind ja die Diebstähle auf Events. Und das war ja bedauerlicherweise auf der DM auch wieder stark ausgeprägt. Es sind ja nicht nur vereinzelt Decks oder Ordner geklaut worden, es wurden sogar beim Dragon Duel vereinzelt den Kindern die Butterbrote aus dem Rucksack geklaut. Und das finde ich einfach nur eine Riesensauerei.
Also das mit dem Butterbrot höre ich gerade zum ersten Mal und finde das natürlich auch wirklich extrem. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, ich kann da jetzt auch nur zu sagen, dass mich das aufregt, dass ich die Leute einfach extrem unsportlich finde, vor allem da es ja wirklich genug Leute gibt, die auf ein Event gehen mit dem Vorsatz, ich möchte auf jeden Fall was klauen. Es gibt ja immer genug Leute, die was stehen lassen. Ich habe auch immer was stehen lassen, passiert jedem mal ganz schnell. Und die gehen extra dahin auf ein Turnier, um diese Leute zu erwischen, um deren Decks abzugreifen. Ist für mich ein Unding, gibt's aber natürlich nicht auch in anderen Spielen, das kann keiner leugnen. Es ist natürlich bei anderen Spielen, kommt immer auf die auch auf die Altersgruppen an, wie stark das da ist, ob da noch mehr Ehrlichkeit vorherrscht oder ob man eben sagt, bei Yu-Gi-Oh! Ist es natürlich wirklich so, dass halt viel geklaut wird. Aber eben auch viel zurückgegeben, das haben wir ja vorhin wieder besprochen, dass viel zurückgegeben wurde, aber es wird eben auch sehr, sehr viel geklaut, das ist leider so.
Es gibt, glaube ich, auch Leute, die sich direkt darauf spezialisiert haben, die selbst aber überhaupt keine Kartenspieler sind. Die wirklich nur abchecken, wann Termine von solchen Groß-Events sind und dort wirklich nur sich unter die Massen mischen, um was abzugreifen.
Meistens sind das auch befreundete Personen von Leuten, die sich mit der Materie richtig auskennen und die quasi genau briefen können, wo die was abgreifen könnten.
Oder sowas, ja. Das habe ich auch schon mitgekriegt, ja.
Mafia.
Es hat Mafia-ähnliche Auswirkungen, ja. Weil es ist ja quasi schon in einem gewissen Sinne organisiert. Burak, ist dir schon mal irgendwie was abhanden gekommen?
Ja, ein kompletter Ordner wurde mal geklaut. Da waren damals, waren die Dons, glaube ich, ein bisschen mehr wert. Da waren 9 Stück drin.
An die Zeit erinnere ich mich ganz gut. Zu der Zeit ist mir auch das eine oder andere Deck abhanden gekommen.
Das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert in seiner Laufbahn.
Konntest du herausfinden, wer es war, oder ist das im Stillen und Heimischen passiert?
Nee, leider keine Ahnung, wer das war. Ich hatte mit jemandem getauscht gehabt und dann keine Ahnung. Aber der hat es nicht in seiner Tasche gehabt. Ich durfte nachgucken. Naja.
Also, wenn sowas ansteht, ich bin auch immer gerne bereit, den Leuten bei der Suche zu helfen. Ich beweise auch durch Taschenkontrolle, dass ich es quasi nicht habe. Ich habe sowas wirklich nicht nötig, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie scheiße das ist, wenn man eine ganze Mappe, ein Deck verliert, wo dann halt mal 600 Euro den Bach runter sind, und sowas möchte man nicht mal seinem ärgsten Feind antun.
Aber wie gesagt, das Suchen bringt dann meistens nichts, weil es ist halt wirklich total oft so, man wird beim Tauschen von Person A abgelenkt und eben während man abgelenkt ist, was weiß ich, ein Kumpel von denen oder so, pirscht sich dann ran, mobst irgendwas und haut damit aber auch gleich ab und verstaut das in einem in der Nähe geparkten Fahrzeug oder so. Die sind dann nicht so doof und schleppen das weiter mit sich rum.
Es kommt auf die Person an.
Also selten sind. Also wenn dann, also das sind es Amateure, wenn sie das weiter mit sich rumschleppen. Also
ich kenne das Szenario mit ungewollten Remplern, dass man mal kurz nach vorne wippt und dann plötzlich ist die Tasche offen. Man dachte, man hat sie offen gelassen, hat sich dann halt einer bedient. Was ja einige Leute auf den Nationals verwundert hat, war ja das offizielle Verkaufsverbot. Glaubt ihr, dass das eine richtige Entscheidung war oder denkt ihr, es hat die Spieler mehr erzürnt als erfreut?
Im Grunde finde ich das schon richtig. Wie man ja weiß, ist es schon seit geraumer Zeit auch so, dass man in Shops nicht mehr verkaufen kann, weil man dort aktiv den Ladeninhaber schädigt. Das trifft jetzt vielleicht auf so ein großes Event etwas weniger zu, auch wenn natürlich ein offizieller Shop von Amiga und meistens noch ein Partnershop aus der Region auf dem Turnier ist. Aber das würde jetzt nicht zu sehr ans Gewicht fallen. Aber es geht ja auch darum, dass so ein großes Turnier besonders stark im öffentlichen Fokus steht und da auch oftmals Eltern und so mit dabei sind und lokale Zeitungen und sowas. Und wenn dann dort wirklich in einem großen Maßstab dort wirklich, sag ich mal, so Handel betrieben wird, und das ist ja dann, man weiß das ja, dass Yugi-Spieler sich dabei oftmals schon fast verhalten wie Dealer, ist ja wirklich so, dann wirft das kein besonders gutes Licht auf Außenstehende, die jetzt nicht so in der Materie drin sind. Insofern war es schon komplett richtig, das einfach zu unterbinden. Oder Daniel?
Also ich musste da eigentlich komplett zustimmen. Es ist eben einfach auch so, dass jetzt auch auf den Geschäft, auf Geschäfte bezogen oder eben auch auf die Verkaufsstellen, die da auch sich den Platz ja auch anbieten müssen. Und auch die Leute, die eben an dem Verkaufsstand stehen, die machen das ja nicht für sich, die machen das ja für denjenigen, den sie arbeiten. Das heißt, der muss auch bezahlt werden, der Stand muss bezahlt werden. Es sind da so viele Kosten, die auch ein Geschäft hat, was sie ja eben auch alles wieder mit in ihrer Kalkulation machen müssen, um eben dann die Karten natürlich teurer zu verkaufen, als halt der Spieler macht, der die Karte halt gezogen hat und eben keine hohen Eigenkosten und genannt Fixkosten hat. Der kann die natürlich zu einem ganz anderen Preis verkaufen als der Geschäftsinhaber. Das ist natürlich auch logisch, aber deswegen finde ich es eben auch auf offiziellen Turnieren auf jeden Fall, dass es verboten gehört. Und eben meiner Meinung nach auch kontrolliert werden darf, da ja eben auch auf so ein Turnier Leute kommen, die gar nicht zum Spielen kommen, sondern wirklich nur mit ihren Ordnern und allen kommen, um da eben genug Plus zu machen. Schlimmstenfalls eben noch kleine Kinder abzuziehen. Aber wie gesagt, ich selbst spiele ja nicht mehr aktiv jetzt wirklich mit. Das heißt, wenn ich meine Karte brauche, kaufe ich sie mir halt bei eBay im Tauschswett. Sonst wo irgendwo hole ich mir Karten ganz schnell ran und kann da eben nicht so mitsprechen, ob sich das jetzt wirklich lohnen würde.
Lüg doch nicht so frech, du leistest immer nur alles zusammen.
Nicht wirklich. Nee, wenn ich wirklich meine Decks immer aktualisiert habe, habe ich mir alles einfach ganz schnell rangekauft. Das liegt aber auch daran, dass ich eben etwas älter bin und eben auch finanziell etwas anders dastehe als eben wirklich ein 17-, 18-, 19-Jähriger, wo man eben noch sagt, die Karte muss halt jetzt 4 Euro günstiger sein. Das muss halt so sein.
Deswegen allgemein viel zu gut.
Das ist auch wieder ein anderes Gerücht. Nein, aber ich denke mal, Bucher kann ja auch sehr gut noch aus der Spielersicht sprechen und uns einfach mal die Meinung da auch kundtun.
Ja, also ich finde es auch auf jeden Fall richtig, das zu verbieten, mit Geld zu handeln und so weiter. Also ihr habt ja eigentlich das Wichtigste schon gesagt.
Wie besorgst du dir denn eigentlich deine Karten? Kaufst du die einzeln oder tauschst du noch viel oder wie macht man das eigentlich jetzt so als Spieler?
Also 50-50 kann man sagen. Also ein bisschen tauschen und seltene Karten muss man dann eben kaufen, weil das hat nicht jeder.
Und Booster kaufen? Das überhaupt noch oder gar nicht mehr?
Oh doch. Sneaks immer mit und mitmachen und dann auch Booster mal kaufen, aber nicht viel.
Mal aufs Glück hopfen ab und zu mal.
Ja.
Um dann wieder zu merken, doch kein Glück gehabt.
Ja, ist halt so.
Genau.
Aber ich bin auch recht zufrieden, dass das mit dem Verkaufsverbot so wunderbar geklappt hat. Ich weiß ja von zwei Personen, die Namen werde ich jetzt mal nicht nennen, alle müssten eigentlich wissen, um wen es sich handelt, die sind ja ermahnt worden und standen auch kurz davor, der Halle verwiesen zu werden.
Ja, wir
und
haben Daniel dann einfach mal drin gelassen.
Naja, er hatte ja noch Funktion.
Hatte er?
Zeit, doch sei bitte ruhig.
Konami hatte jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben, wo die Worlds stattfinden werden, und zwar am 13. und 14. August in Amsterdam. Wer von euch wird denn vor Ort sein? Ungleich ob Spieler oder als Judge? Oder habt ihr euch vielleicht noch nicht als Judges beworben?
Also meines Wissens nach ist noch kein Judge-Aufruf gestartet worden, aber sobald einer da ist, werde ich mich auf jeden Fall bewerben. Kommt natürlich auch darauf an, was die jetzt wegen Reisekosten sagen, wie viel man davon erstattet bekommt oder wie die das eben machen wollen. Und versuch's eben, und weil Amsterdam ist ja nun auch nicht so weit weg, zum Glück.
Ja.
Und ich werde, ja, mit Flugzeug ist das ja gut erreichbar. Wie gesagt, kommt auch darauf an, was die wegen den Reisekosten machen wollen. Und je nachdem, bewerben tue ich mich. Wenn ich genommen werde, bin ich dabei. Wenn nicht, eben nicht. So einfach.
Naja, die Reisekostenpauschale kennst du doch. Das wird dieselbe sein wie bei YCS und so.
Ja,
also,
aber
also kannst du ja damit schon mal rechnen.
Sind da jetzt ein, zwei oder drei Displays, vielleicht ja. Eins bei der WM, drei Displays, ja zwei Displays. Und dann muss man muss man eben schauen, was kostet eben der Flug an dem und dem Wochenende von da nach da.
Wenn du dich bewirbst, bewerbe ich mich mit.
Wir bewerben uns einfach mal.
Okay.
Dann haltet mal schön euren Mail-Eingang nach der Mail vom Falco Görres auf und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück, dass ihr da genommen werdet. Burak, wie sieht's denn bei dir aus? Auch wenn du quasi jetzt nicht der Vertreter auf den World sein solltest, kommt ja auf dein Ergebnis bei der Europameisterschaft an. Wirst du auch zugegen sein?
Falls ich keine Quali hole, denke ich mal, dass ich da entweder einfach so aus Spaß irgendwie hinfahre oder hinfliege, je nachdem. Oder vielleicht judgen nochmal, weiß nicht.
Es gibt ja nicht nur einen Weg, zu den Worlds zu kommen. Und zwar für alle Interessenten, es findet ja am 1. Juli, das ist ein Freitag und der erste Ferientag der Hessen, findet ja in Frankfurt die Yu-Gi-Oh! Nintendo DS-Meisterschaft statt. Und dort werden die Worlds auch in Amsterdam ausgespielt. Also sollte jemand Interesse haben, die Anmeldungen sind auf der Konami-Homepage geschaltet, meldet euch einfach an. Alles, was ihr braucht, ist ein Nintendo DS sowie die Yu-Gi-Oh! Over the Nexus Software bzw. das Cartridge. Muss natürlich original sein, also solltet ihr mit einer Flashcard ankommen, werden die von Konami euch den Vogel zeigen. Also, ja, da wird gelacht, aber es ist wirklich schon passiert, dass die Leute mit einer Flashcard angekommen sind und haben sich dann gewundert, warum sie nicht mitspielen durften.
Ist denn die Anmeldung überhaupt noch offen? Also ich weiß das von, ich habe ja auch schon mal bei einer mitgemacht, da war die, glaube ich, schon über einen Monat vorher geschlossen, die Voranmeldung.
Die Voranmeldung ist noch offen. Soweit ich informiert bin, schließt die am Montag, den 27.
Okay.
Also sollte jemand noch nicht registriert sein, sollte er das schleunigst nachholen. So, es ist jetzt mal wieder viel Zeit vergangen. Wir haben euch viele Informationen gegeben. Und daher fangen wir jetzt langsam mal mit dem Abschluss an und kommen zum diesmaligen Podcast-Vote. Dieses Mal wollen wir von euch wissen, wart ihr mit den Nationals im Großen und Ganzen zufrieden und würdet ihr es nochmal genauso machen?
Seid nicht zu negativ, Leute, beim Abstimmen.
Denkt immer an die jungen Mädels.
Ja, und denkt dran, dass wir offiziell dann sonst ganz traurig sind.
Wieder einmal bedanke ich mich herzlich für die Mitmoderation meiner Co-Mods. Und An dieser Stelle, wie ja jetzt neu eingeführt, darf jeder nochmal ein paar Leute grüßen. Fangen wir mit Tobias an.
Okay, ich grüße den Robert Scholz, aka Mucki, The Mucki, sorry, der seines Zeichens ja bei der DM Teamleiter Deckcheck war. Und grüße noch die zwei Neulinge im Staff-Team. Das wären zum einen der Erik Münzer, aka Air Knight P, und der Henry Axton, aka Thunder 09.
Dann darf jetzt Daniel.
Also ich möchte an der Stelle eigentlich nur ganz speziell den Moritz Greve, aka Chironomus, aka T-Shirt Super grüßen.
Ich er kann sich sein T-Shirt bei Daniel abholen.
Ich merke, es liegt Liebe in der Luft. So, last but not least, Burak, jetzt darfst du ein paar Leute grüßen.
Also ich würde mein Team Keepers of O-Chat grüßen und sonst alle Killer und die mich kennen.
So, damit ich nicht vergessen werde, werde ich jetzt auch mal ein paar Grüße raushauen. Ich grüße wie gewohnt mein Team Standalone, alle Leute, die mich mögen, alle Leute, die mich nicht leiden können und die netten Mädels, die auf den Nationals die Runner-Funktion innehatten. Wir hoffen, ihr hattet mal wieder genauso viel Spaß wie wir und jetzt sagen wir kollektiv Tschüss. Adios.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.